Das stimmt.
Wenn man jetzt sagt, okay, man bekommt Nachwuchs, egal ob als Mutter oder Vater, und dann hört man dieses Schau mal, ist es so ein Absprechen einer Problemlösekompetenz, nicht, dass Kinder Probleme sind, aber einer Bewältigungskompetenz, wo ich mir denke, es ist einfach nur ein anderes Thema. Ja?
Und ich habe es auch nicht verstanden.
Finde ich es aber lustig, dass wenn man sich der Geburt nähert und da wirklich merkt, okay, keine Ahnung, wie wird das, tut das weh, sind das Schmerzen?
Redet einfach niemand drüber.
Sagt, ist im Gegensatz dazu die Reaktion, Gebiete, das haben so viele Frauen schon vor dir geschafft, das schaffst du locker, ja? Das geht und sobald das Kind da ist, geht's nicht mehr?
Ja. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass uns die Leute antworten, geh bitte, das haben schon so viele Frauen vor dir geschafft.
Ja.
Aber beim Karrierethema.
Ja, voll.
Oder? Wie geil wäre das doch? Frau und Mann bekommen ein Kind und bei einer Person ändert sich kaum etwas, außer dass sie vielleicht ein bisschen Kopfweh haben vom Babyweinen. und bei der anderen Person ändert sich alles. Also irgendwie so im Sinne von, der muss eigentlich sogar fragen, ob er duschen gehen kann.
Double Duty Dialogues. Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten.
Yes, wir sind on.
Yay. Bin noch immer ganz aufgeregt.
Ja, du bist gerade mit dem Auto angekommen.
Oh Gott, das ist immer noch absurd. Ich fahre.
Ja, aber du hast schon ewig lang den Führerschein, aber du bist nie Auto gefahren, gell? Jetzt hast du es reaktiviert und hast ein Auto.
Oh Gott, es ist wirklich noch nicht so glauben. Gott sei Dank wohnst du so nah, weil dann muss ich nicht so weit fahren.
Voll. Aber es war super und du hast sehr, sehr souverän ausgeschaut.
Ja, danke sehr.
Aber wir sprechen noch nicht souverän. Irgendwie ist es noch voll im Stocken. Ich habe heute so einen langen Arbeitstag gehabt.
Richtig.
Und ich sitze noch irgendwie
ausnahmsweise heute.
Unbequem. So, wir müssen uns bequem hinsetzen.
Ja, und es ist...
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Urschön, dass ihr heute wieder dabei seid.
Ja.
Ich muss mein Energielevel noch irgendwie sortieren.
Boah, meins ist leer, aber...
Empty.
Ja. Aber ich bin auch nach einer zweisekündigen Autofahrt angestrengt.
Das war 5 Minuten. Wir wurden 5 Minuten.
Es waren 5 Minuten, ja, okay. Es waren
aber es wird dann immer
entspannter. Ja, ich merke es auch, muss ich sagen. Ich komme schon rein, aber es ist trotzdem irrsinnig anstrengend.
Aber es ist trotzdem cool.
Es ist urcool. Ich habe mir gedacht, soll ich noch eine extra Runde fahren um den Blau? Vielleicht.
Die Fidschi wartet eh nur draußen und friert. Aber ich habe auch gewartet, weil der Kleine noch nicht ganz geschlafen hat. Und ich hatte heute, wie gesagt, einen langen Arbeitstag, wo ich den Kleinen immer so vermisse. Und wenn ich dann nach Hause kommen würde und er noch nicht schläft, ist es halt für uns beide blöd. Ja. Dann fängt ein neuer Tag an, gefühlt. Also wenn ich dann im Einschlafritual unterbreche, dann ist es gar nicht gut. Dann ärgert er sich, dass er müde ist und will aber Zeit mit mir verbringen. Das ist dann gar nicht gut.
Ja.
Und mein Mann ist einfach nur neben ihm eingeschlafen. Deswegen habe ich vor der Tür gewartet.
Das passiert so oft.
Ich wollte sie halt nicht genau stören, wenn sie gerade irgendwie vom Badezimmer ins Zimmer wechseln oder so. Ja, das ist auch ein neues Leben. Aber ich vermisse ihn echt so arg an den langen Tagen. Immer wieder zwischendurch denke ich mir, oh Gott, bin ich eine Rabenmutter. Aber das ist so ein blödes Klischee, das mir im Kopf hat. Er hat einfach einen schönen Tag mit seinem Vater verbracht. Punkt.
Obwohl, total.
Heute war der Osterhase, nach Ostern, im Kindergarten. Er dürfte sich gefürchtet haben. Also er dürfte sehr, sehr viel anhänglicher gewesen sein bei meinem Mann. Aber gut.
Ja, ich meine, das ist auch gruselig.
Vielleicht liegt es nicht am Osterhasen. Vielleicht war es einfach ein generell anhänglicherer Tag. Was ja auch okay ist.
Ja.
Männer dürfen kuscheln.
Kommt
wir durchbrechen alle Klischees.
Ausgeschaut hat,
ich hätte so Angst vor so einem großen Osterhasen. Da gibt es auch, einen Gruselfilm, oder? Mit so einem Creepy Bunny.
Ich muss nach Hause fahren.
Alleine im Auto. Ich poste das Video, das ich jetzt gemacht habe.
Oh Gott, bitte.
Das ist urherzig, wie das im Auto aussieht.
Wenn nicht, wie es dann auf der Rückfahrt wird, dunkel und hier im Wald.
Das Gute ist, wir haben eigentlich nicht so Stress mit der Parkplatzgeschichte. Das hatte ich den Urstress. Als ich aus Amerika wieder zurückgekommen bin, habe ich nicht mehr parallel einparken können, weil in Amerika musst du einfach nicht parallel parken.
Was machen die dann?
Das sind einfach riesige Parkplatzfelder und du suchst dir halt einfach das, wo du dann mit deinem Flaggschiff ein... Ja, urchillig. Gut, aber das ist halt auch, manche Städte sind einfach geplant und das merkt man schon. Mhm. Wir bauen ja alle Parkplätze weg.
Ja, das stimmt, ja. Oh Gott, ich habe mein armes Auto.
Ja. Naja. Auf der anderen Seite auch ökonomisch. Also es ökonomisch, ökologisch, es hat alles irgendwie Vor- und Nachteile. Ich finde es ja auch ganz gut, dass hier so grün ist und in manchen Bereichen macht es schon Sinn, dass da Bäume gepflanzt werden, aber oft und ist es halt einfach nur
lebt der Osterhase hier im Wald.
Ja, der ist heute gekommen. Der ist heute gekommen. Nein, also erzähl mir mal, was macht das Auto mit dir? Mehr Freiheit, mehr Entspannung, weniger Stress oder aktuell noch mehr Stress? Gib mal Info.
Ich kann es noch nicht wirklich einschätzen, was das für einen Mehrwert hat für mich, weil es mich noch nicht so erfüllt.
Okay.
Also es macht noch nicht so Spaß, das Auto fahren. Also ich brauche auch ewig, bis ich reinkomme. Muss ich sagen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, cool, ja, ich fahre jetzt irgendwo hin, weil ich es irgendwie cool finde. Aber es ist praktisch, muss ich sagen.
Also fürs Einkaufen finde ich es chillig. Wir wohnen ja beide auf einem Hügel. Ja. Da war es schon. Und ich hatte ja jetzt auch eine gewisse Autopause. Hat einfach nur mein Mann die Großeinkäufe gemacht. Und wenn ich was gekauft habe, hatte ich es halt unten im Wagerl drinnen. Bin halt dann den Hügel rauf. Das ist schon anstrengend. Auf der anderen Seite, ich habe auch eindeutig zugenommen, seitdem ich jetzt wieder mehr Auto fahre. Also diese Fußwege, die tun schon gut. Und ich versuche sie halt irgendwie jetzt unter den Tag reinzuquetschen.
Gut, ich fahre immer noch wenig Auto, weil ich arbeite ja in der Stadt.
Ich brauche wieder Nasentropfen. Ich gebe mir eine Dosis. Keine versteckte Werbung, nur irgendwie anscheinend Pollenallergie, die ich noch nie hatte.
Ja, es wird jedes Jahr intensiver. Also ich habe das schon seit Jahren. Und
ich hatte mal als Kind immer wieder gerötete Augen, aber wahrscheinlich einfach bei intensiven Jahren erwischt es mich auch. Also wenn ich so nasal klinge, es liegt daran.
Na, aber ich finde es witzig, dass du das fragst, was das Auto macht, weil ich kann mich noch so gut erinnern, dass mein Papa gesagt hat, es ist so untypisch oder so nicht passend zu mir, dass ich nicht Auto fahre, weil ich so abhängig bin und er mich eigentlich als unabhängige Person einschätzt.
Das habe ich mir auch so gedacht. Ich war mir auch immer sicher, dass du Auto fährst. Das ist ganz lustig und erst als wir jetzt so nahe wohnen, denke ich mir so, ach, witzig, ja, du bist wirklich eine Soccer-Mom ohne Auto. Wir haben das in einer Folge schon angesprochen. Ja. Und wir sind ja dauernd unterwegs gewesen, auch mit den Kinderwegen gemeinsam.
Ja,
und
aber halt alles zu Fuß. Ja.
Alles zu Fuß. Alles gut, zu Fuß. In der Gegend, wo wir wohnen, das ist eher so im Vorstadtbereich, funktioniert es auch. Aber ich finde, alles fürs längere Destinations sind es schon angenehm.
Wir haben es ja eh mal angesprochen gehabt. Mhm. Also als dann der Turbo krank war und ich in den Kindergarten musste, mir gedacht habe, ich muss diesen Hügel runter und dann wieder rauf.
Ja. Du warst krank und musstest in den Kindergarten bringen.
Das war eine Katastrophe. Ja. Und das war so für mich das Thema, weil ich gesagt habe, okay, und ich spätestens mit mehr als einem Kind kannst du es wahrscheinlich auch nicht mehr schaffen, weil eins rennt immer irgendwo hin. Es ist ja auch gefährlich. Wir leben ja trotzdem auf befahrenen Straßen.
Ja, das stimmt.
Alle mit ihren Riesenbomben.
Und unsere Kinder werden schwerer. Also das heißt, manchmal sind sie halt auch einfach nicht so gerne im Wagerl und dann musst du sie halt tragen.
Na, weil ich angekommen bin, hast du gesagt, das schaut auch aus wie ein Karriereauto. Also vielleicht unterstützt sie ja alle meine Vorhaben und alle meine Pläne und macht mich noch selbstsicherer. Selbstbewusst.
Ja, es ist nicht so ein typisches Soccer-Mom-Auto. Also
sind halt
ich wollte
so sagen, für die Chefetage baue ich dann schon ein cooleres Auto.
Nein, ich finde es eben, dass es cool ist. Es ist so ein zurückhaltendes, cooles
Understatement-Auto,
aber man weiß, dass es was kann.
Es
und
schaut
das
verantwortungsbewusst
ist,
aus.
Genau das habe ich mir gedacht, als du vorgefahren bist. Aber ich finde, Auto ist schon auch Image. Es ist ganz witzig. Ja, ich fahre ja eine Mini, das ist jetzt Werbung, egal. Unbeauftragte Markennennung, weil ich es einfach so ein witziges Auto finde. Es macht
überhaupt nicht an Freunden, was das alles so Auto, und
dir war es eigentlich wurscht, was du hast, oder?
Komplett egal.
Es bringt dich von A nach B.
Der komplett autowahnsinnig ist.
Ja, wir beide. Die reden einfach, wenn sie aufeinandertreffen, einfach eine halbe Stunde über die neuesten Autos.
Absurd.
So fängt's
ich verstehe
an.
Auch nicht mal, wie ein Auto funktioniert. Ja, also,
Verbrennungsmotor? Doch, das verstehe ich schon. Nein, wir brauchen eine Physik-Nachhilfe.
Völlig unlogisch. Das kann ich dir schon mal verraten.
Ich oute mich jetzt nicht und erkläre dir das. Bitte so als totaler Nerd.
Nein, aber ich hoffe, dass es was mit mir macht, jetzt wo ich fahre. Wahrscheinlich ist es dann irgendwann so normal.
Und die Elektroautos, ich fahre ja eines, die batteriebetriebenen. Das ist halt einfach eine riesen Batterie, die alles...
Ja gut, das verstehe ich schon eher.
Das verstehe ich. Das ist wie bei den Spielzeugautos. Ja, so, aber ja, du hast eindeutig ein Karriereauto. Wie kriegen wir jetzt die Kurve zu unserem Thema?
Naja, ich bin jetzt einer tollen Auto-Community beigetreten. Ne?
Ja, also wir wollen heute eigentlich über Karriere und Communities und Netzwerke und alles Mögliche drumherum sprechen, oder? Das ist so unser Übertopic. Wir sind ja auch Leute, die nie skripten. Also ich glaube, dass andere Podcaster schon ein bisschen mehr Strategie dahinter haben. Wir haben zwar schon etwas, wo wir uns vorstellen, da wollen wir ein bisschen landen. Aber wir haben uns gedacht, dass wir so ein bisschen eine Verbindungsfolge brauchen von Karriere und Kinderthemen.
Ja, ich glaube, das ist bis jetzt nur so uns wirklich klar, wo die Verbindung ist. Ja. Also bedarf es dann doch auch so einer Folge. Und ich bin ja sowieso eine Person, ich setze viel voraus bei anderen, sagen wir so. Und dann wundere ich mich, warum mich keiner versteht.
Ja, genau, aber das muss man auch ab und zu. Also ich komme ja auch aus der Kommunikation und da wurde mir immer mal wieder gesagt, man darf den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Leserinnen, Lesern, Zuschauerinnen und Zuschauern immer nur eine Nasenlänge voraus sein.
Okay.
Und das hat schon was für sich, weil wir gehen von einer Erwartungshaltung aus, die wir ja wissen, wo wir hinwollen, nämlich wir wollen Workshops anbieten, die Menschen helfen, diese Dinge eben zu vereinbaren, eben Karriere und Familienplanung und Gesundheit. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch eine Welt schaffen, in der sich Frauen besser austauschen können und wollen eben auch Live-Events organisieren.
Also das ist auch mir ein besonderes Anliegen, weil ich komme ja aus der Community. Als Headhunter baut man ja ein großes Netzwerk auf, kennt viele Leute und ich finde es einfach schön, wenn sich verschiedene Expertisen treffen.
Großartiges Geräusch.
Und wenn sich einfach Experten treffen und sich austauschen und man dann am Ende mit einem Mehrwert nach Hause geht und sich denkt, ja, da konnte ich mir echt was mitnehmen, das kann ich vor allem auch anwenden. Weil was mir immer fehlt, ich meine, wir reden darüber, ja, aber was mache ich dann damit?
Genau.
Ja, also wie kann ich das für mich nutzen und in einen Mehrwert umwandeln? Das ist jetzt sehr theoretisch gesagt, aber ja, was bringt es am Ende des Tages? Ja, und das, ich glaube, es ist wichtig, neben dem Ganzen, was wir uns auch überlegt haben, Karriere, Karriereplanung, wo wollen wir hin und so weiter, einen Plan zu haben. Du hast gesagt, wir skripten nicht. Und ja, wie auch viele Hörer schon wissen, ich bin ja die Ungeplante von uns beiden und lebe von Tag zu Tag ohne Ziel und ohne irgendwie Plan. Aber trotzdem, ja, glaube ich, ist es einfach
Und ich bin die Oberprepperin. Also nicht, was Weltuntergangsszenarien oder sowas betrifft. Ich habe keinen Luftschutzbunker mit, ich weiß nicht, was für Vorräten. Aber ich habe schon, und ich Meal-Preppe auch nicht. Das sage ich auch.
Das wundert mich.
Ja, würde mir wahrscheinlich einiges erleichtern, weil ich sonst irgendwie nur Junk esse.
Zeitaufwand.
Ja, ich finde es einfach, ich mag nicht jeden Tag dasselbe essen und ich habe noch nicht eine Meal-Prep-Variante gefunden, wo ich einfach diese Abwechslung habe, die ich haben will.
Du musst es nach Farben machen.
Buntes Meal-Preppen, das wäre es doch. Kann mir bitte jemand ein Kochbuch dafür schreiben? Nein, ich koche auch jetzt nicht unbedingt super gerne, aber ich habe einfach auch ein paar Rezepte, die sich immer ganz gerne so wiederholen. Ja. Aber gut, wir verlaufen uns heute.
Ja, könnte Teil unserer Events sein, wenn sich einfach zwei Personen treffen. Die eine braucht Unterstützung bei Rezepten und die andere sagt, hey, ich habe zu viele Rezepte und ich möchte irgendwie weitergeben.
Total.
Also dieses Community, was du gesagt hast.
Und wir wollen ja auch, dass die Community sich nicht immer nur um das klassische Frauenthema dreht, oder? Wir wollen ja erstens Eltern, beide Elternteile ansprechen. Wir wollen auch Eltern ansprechen, die eben Karriere für sich auch als Element in ihrem Leben sehen, das ihnen wichtig ist. Und ich finde auch dieses immer wieder über dasselbe zu diskutieren, dass wir Frauen arm sind und dass wir deshalb irgendwie nicht so weit kommen oder was auch immer für Klischees ansprechen, das ist eben genau nicht, was wir wollen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch stark sitzende Klischees, also zum Beispiel, ich weiß nicht, Frauen müssen nur besser verhandeln und dann kommen sie dorthin, wo sie wollen. Es gibt schon auch so undurchdringbare Grenzen, oder? So würde ich es jetzt mal bezeichnen.
Ja.
Und auf die wollen wir schon hinweisen, aber wir wollen eben nicht immer wieder, wir sind so arm und es ist alles so tragisch und wir müssen jetzt uns irgendwie zusammentun, damit wir stärker werden. Ja, Das ist ein Teil dieser Debatte, aber wir wollen auch über Themen sprechen.
Wir wollen über Themen sprechen.
Ein echtes, starkes Netzwerk aufbauen.
Was mir wichtig ist, dass einfach jedes Elternteil, das mit uns arbeitet, uns zuhört, uns bei Events besucht, einfach auch selbstbewusster ist in dem, wofür man sich entschieden hat. Weil weißt du, egal was ich jetzt sage, ob ich jetzt gründe, ob ich mich entscheide, zu Hause zu bleiben und dort wesentliche Care-Arbeit zu leisten, man muss sich für nichts schämen, wenn es der eigene Weg ist. Und egal, wie man es dann miteinander vereinbart und unterbringt, muss man sich einfach wohlfühlen damit und sich nicht von anderen irgendwie bevormunden lassen, warum man was gemacht hat und wieso. Und ich glaube, dass dafür braucht es eine Community, dass einmal jemand sagt, hey, super, dass du dich gegen eine Karriere entschieden hast. Ich wünschte, ich hätte das machen können, aber aus familiären Gründen ging das einfach nicht und ich wurde da irgendwie reingedrängt und dann habe ich so spät Kinder bekommen. So wie du sagst, mir ist es einfach wichtig, Leute zusammenzubringen, die einfach dann sagen, hey, ich bin nicht alleine und es geht anders und da kann ich in einem angenehmen Raum mir Hilfe und Unterstützung suchen. Ja? Oder ich möchte vielleicht Karriere machen und bin gerade schwanger und mein Mann würde gerne zu Hause bleiben. Ich weiß aber nicht, wie ich das jetzt als Alleinverantwortliche unter einen Hut bringen soll. Wie kann mein Mann aussteigen? Er wird angefeindet, was weiß ich. Es gibt so viele Themen und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, so wie du sagst, das einfach offen anzusprechen. Und mir hätte es zum Beispiel geholfen, das sage ich ja auch immer wieder, mich wirklich mehr mit den Dingen auseinanderzusetzen. Ja, was ist, wenn in einer beruflichen Situation eine Schwangerschaft recht spontan kommt?
Ja.
Und man eigentlich nicht so positiv, wie es bei jemandem, den ich kenne, passiert ist, nicht so positiv wahrgenommen wird, sondern das eigentlich wirklich so dargestellt wird als Danke, dass du uns im Stich lässt. Ja, weil du bist eine wertvolle Arbeitskraft und was machen wir jetzt? So schnell finden wir keinen Ersatz, wenn es dann vielleicht da Frühmutterschutzthemen gibt. Ja.
Hast du das bei dir gespürt? Du bist ja in den frühen Mutterschutz gegangen?
Also bei mir war es, ich muss auch ehrlich sagen, ich war total überrascht und überfordert mit dieser Mutterschutzgeschichte, mit diesem Frühmutterschutz, weil ich hatte einen triftigen Grund. Und von der Information, dass ich in Frühmutterschutz gehen kann, bis zum Eintritt in den Mutterschutz, lagen nur 4 Wochen.
Das ist schon krass, wie schnell sich dann das Leben verändert,
ja,
gell?
Ja, und ich meine natürlich, ja, damals noch aus einer reinen Arbeitnehmerperspektive war mir mein persönliches Anliegen wichtiger als alles andere.
Das verstehe ich. Und die Gesundheit deines ungeborenen Kindes, deine Gesundheit.
Genau, aber jetzt in einer Situation, wo auch die Perspektive eines Arbeitgebers im Raum steht, denke ich mir halt schon, naja, es ist ja eine Hilfe, die wegbricht.
Na klar.
Und natürlich
sehr ist das plötzlich dann auch.
Sehr plötzlich und einschneidend. Und ich war ja dann auch bereit, noch hier und da zu unterstützen. Mhm. Aber man muss halt auch wirklich, und das habe ich dann Gott sei Dank noch nachrecherchiert, es ist mit hohen Strafen verbunden. Und es ist auch richtig so, dass die Mutter, die einen Frühmutterschutzgrund hat, geschützt wird.
Ja.
Auch wenn sie weiterarbeiten möchte. Ich meine, da reden wir von einem reinen Angestelltenverhältnis. Das ist natürlich in der Selbstständigkeit wieder alles ein bisschen anders. Aber das habe ich nicht so verstanden, ja, weil ich meine, es war ja nicht so, als wäre ich nicht in der Lage gewesen, was zu tun oder aufzustehen oder sonst irgendwas, weil mich das jetzt nicht so beeinträchtigt hat. Es hätte natürlich was sein können, kann auch Glück sein. Ja.
Ja.
Aber das muss man schon ernst nehmen und die Dinge, die Regeln, die es gibt, sind schon sinnvoll.
Na klar.
Ja. Aber
du, und wenn du jetzt sagst, du bist eben recht früh in Mutterschutz gegangen, du hast für dich eben diesen Abnabelungsprozess von einer Karriereperspektive relativ rasch machen müssen. Wie würdest du es deinem Ich raten, bevor du in Mutterschutz gehst, was sind so die Prepping-Themen, die du jetzt nochmal rückblickend anders machen würdest?
Gute Frage, weil was hat mich so beschäftigt, in diesen Frühmutterschutz zu gehen, ist einfach den Anschluss zu verlieren. Ich habe ja, also jeder hat ja seine Bezugspersonen, Kundenkontakt ist bei mir natürlich das Wichtigste und dann wirklich zu sagen, ich bin 1,5 Jahre nicht da und das im Business ist eine lange Zeit. Aber wenn es nicht freundschaftlich ist, glaube ich, sollte man sich aufgrund der arbeitsrechtlichen Thematik nicht melden. Aber da irgendwie darauf zu vertrauen, dass die Kompetenz da bleibt und dass man in Erinnerung bleibt und vielleicht nicht unbedingt da nahtlos anknüpfen kann, aber man kommt zurück und muss sich wieder neu ins Spiel bringen. Ja? Da noch mehr zu reflektieren. Ich glaube, ich würde mit dem Thema offener umgehen, ja, weil das war am Anfang so, ich sage ja auch niemandem, dass ich auf Urlaub gehe und bin im Urlaub erreichbar. Ja, und das dasselbe ist, aber was machst du, wenn du 1,5 Jahre nicht da bist? Ja, was sagst du dann? Ja.
Also aus der Arbeitgeberperspektive verstehe ich das total. Und du kannst dich auch an unsere Folge mit der Ali Wittmann erinnern, die habe ich ja alleine bestritten. Da hat sie ja auch gesagt, sie würde sich echt mehr Offenheit wünschen, weil man dann vielleicht auf ganz andere Lösungen kommt, die man so gar nicht sieht. Klar, Mutterschutz ist Mutterschutz und Karenz ist Karenz. Da kann man natürlich auch ein paar Stunden während der Karenz arbeiten, so wie wir es auch gemacht haben, also bis zur Geringfügigkeitsgrenze. Aber da glaube ich schon, dass wir vielleicht auch flexibler werden müssen, nämlich als Arbeitsmarkt, jetzt nicht als Frauen, sondern dass es da einfach mehr Modelle gibt. Aber diese Teilzeitfalle ist halt auch wieder eine gewisse Falle. Also wenn ich mir dann vorstelle, wir haben dann irgendwie in der Pension Themen oder Altersarmut, das ist auch Thema. Das ist jetzt für uns vielleicht kein Riesenthema, weil auch unser Teilzeitverdienst ein anderer ist, der auf die Pension einzahlt, aber es ist trotzdem ein Unterschied zu einer
Person. Ja, und ich glaube, man muss auch da branchenabhängig nach Lösungen suchen, weil ich bin ja in der Dienstleistung Branche und als Dienstleister bist du halt 24/7 da oder du holst einen anderen Dienstleister. Also einfach ist es.
Klar.
Und hätte ich das vielleicht offener kommuniziert, weil natürlich ja, also das wussten alle, warum ich warum ich nicht mehr da bin, dass ich in Mutterschutz gehe und so weiter. Ja. Aber ich hatte, also ich, das ist ein persönliches Thema, ich weiß nicht, ob es vielleicht anderen Hörern und Hörerinnen genauso geht, wäre schön, wenn sich wer meldet und vielleicht seine Erfahrung oder ihre Erfahrung teilt. Aber ich habe mich geschämt, als Dienstleister dann nicht mehr für diese Kunden da sein zu können, was völlig absurd ist, weil du bist halt dann für wen anderen da. Aber dieses Gefühl kennt man ja noch nicht, wenn man keine Geburt hinter sich hatte. Aber ich meine, du bist ein bisschen aus einer anderen Branche. Wie war das so bei dir? Was hast du irgendwas erlebt, wo du sagst, was würdest du anders machen?
Ja, wir haben ja in einer Folge auch darüber gesprochen, dass meine Identität sehr mit meinem Beruflichen verhaftet ist oder ich das einfach so sehr prägend empfunden habe, eben das Diplomatische, dann hatte ich eine Geschäftsführungsposition, jetzt habe ich eine leitende Angestelltenposition mit auch sehr viel koordinierender Funktion. Und natürlich hat man da auch das Gefühl, so bei wem laufen dann die Dinge zusammen? Mhm. Ich habe Gott sei Dank wirklich das große Glück gehabt, dass wir eine herausragende Karenzvertretung gefunden haben.
Hast du die selber gesucht?
Wir haben sie ausgeschrieben gehabt und es hat sich jemand beworben, der auch schon im Umfeld tätig war, der uns bis zu einem gewissen Grad gut kannte. Es ist ein junger Mann, der auch jetzt noch im Unternehmen geblieben ist, was uns halt natürlich total freut.
Ja, finde ich auch spannend, das mal zu thematisieren. Man wird temporär ersetzt. Wer bleibt, wer kommt,
absolut.
Wer geht.
Also wenn ich mir etwas hätte wünschen können, dann wäre es diese Situation gewesen, die du nicht und auch die Perspektive des Karenzvertreters, der Karenzvertreterin ist ja auch eine schwierige.
Ja,
also du übernimmst eine Rolle für ein Jahr und du weißt, dass die Person potenziell wieder zurückkommt.
Was auch wieder
passiert, aber auch nicht immer. Also ich glaube schon, dass auch in die Richtung kalkuliert wird, dass die Person dann an einem anderen Ort wieder zurückkommt. Also aus der Arbeitgeberperspektive kann ich das absolut nachvollziehen. In meinem Fall war halt auch noch die besondere Rolle, dass die Person auch in einem anderen Themenfeld Interesse hatte und auch selber ein bisschen Stunden abbauen wollte jetzt, um sein Studium fertig zu machen. Das sind aber alles so Sonderlösungen und deshalb auch der Verweis auf die Folge mit der Ali. Bitte hört euch das auch nochmal an. Das ist eine der ersten Folgen mit der Ali Wittmann, unsere erste Nachgefragt-Folge. Wir verlinken sie auch gerne nochmal in den Shownotes, wo sie eben sagt, dass man auch kreative Lösungen finden kann. Das habe ich selber am eigenen Leib gespürt. Und jetzt rückblickend würde ich mir wünschen, dass man halt wieder so eine Situation schafft, wenn es nochmal der Fall sein sollte. Oder ich kann auch Menschen mitgeben, dass man in dem Jobprofil der Karenzvertretung jemanden sucht, der auch noch einen anderen Aspekt in das Unternehmen einbringt, wenn man eben die Person halten will, die in Karenz geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, du bist Headhunterin, du wirst auch einigen Unternehmen etwas raten, wie man solche Positionen ausschreibt, dann würde ich tatsächlich raten, dass diese Person nicht 1:1 ersetzt werden soll, also ein ähnliches Profil mitbringt, sondern ein ergänzendes Profil, weil dann die Möglichkeiten geschaffen sind, um sich entweder die Position zu teilen. Das gibt es jetzt auch immer mehr, diese Führungspositionen, die geteilt werden. Ich fände es auch sinnvoll, wenn man dann die eine und die andere Person im Unternehmen halten kann, weil es ist ja auch viel Zeit und auch Geld, die in diese Personen fließt, die eingeschult werden, die auch aufgenommen werden, die ja auch eine Perspektive haben wollen.
Aber habt ihr das dann schon gelebt? Hast du dich dafür eingesetzt, dass das genauso gemacht wird, dass es ein ergänzendes Profil ist und hattest du gar keine Bedenken?
Eigentlich war es Zufall, sage ich ehrlich, weil ich glaube, dass wir hatten einen gewissen Zeitraum, Zeit, und wir hatten einige Bewerberinnen auf die Position. Aber es war dann auch in der Absprache mit der Person, ja, das ist eine Fliege, gell?
Solange so eine Fliege ist.
wir haben jetzt die Terrassentür mal wieder offen, das ist auch ganz, ganz angenehm. Auch mit der Person, die wir dann eben auch interviewt haben, auch gemeinsam dann in der zweiten Runde, zuerst ist eben nur HR und mein Chef mit der Person zusammengesessen und dann ich, weil ich wollte jetzt auch irgendwie nicht so emotional da Fragen stellen. Das ist ja doch auch irgendwie was Eigenartiges, wenn du auf deine eigene Stelle ausschreibst. Ich wurde aber gefragt, ob ich dabei sein will, und ich habe gesagt, na, macht euch mal ein Bild. Und ich bin dann in der zweiten Runde dabei und dann habe ich schon auch sehr offen darüber gesprochen, über wie ich mir die Perspektive vorstelle, und ich sage auch ganz offen, ich habe ganz klar gesagt, ich bin nach einem Jahr wieder zurück.
Ja.
Und ich glaube, die Erwartungshaltung war eine so, ja, schau mal, und wenn das wirklich so ist, dann ist das gut, aber wenn nicht, dann ist das halt auch okay. Und also sie haben mir wirklich alle Möglichkeiten gelassen und es war ein sehr angenehmes Verhältnis und angenehme Gesprächsbasis, aber ich habe dann das Gefühl gehabt, ich muss da relativ klar kommunizieren, wie ich es dann auch nach dem Jahr haben will. Ist gesetzlich gar nicht notwendig gewesen, aber das war für mich in der Flughöhe, in der ich auch schon unterwegs war und das Aufgabenfeld, das ich hatte, war es für mich klar, dass ich zurückkehre. Okay. Und lustigerweise, ich habe mich nicht so stark verändert durch die Karenz und durch, wie ich leben möchte. Also ich bin noch immer interessiert an denselben Themen, ich möchte noch immer gerne arbeiten.
Also ich finde es spannend, dass du das sagst, weil das was ich jetzt sehr, sehr, sehr interessant fand, dass du gesagt hast, schauen wir mal oder schau mal. Ja. Mhm. Das finde ich auch sehr interessant. Sobald man sagt, man geht in Mutterschutz oder es beginnt eine Karenz, wird man nicht mehr so ernst genommen, weil dieses, na schau mal, wie es dann geht.
Vor allem beim ersten Kind. Also ich glaube schon, dass die Personen, die schon Eltern sind, also ich habe das aus unterschiedlichen Seiten gehört, auch nicht in meinem Unternehmen, so, ja, du weißt ja noch gar nicht, was dich alles erwartet. Aha. Also ich bin ja schon Eltern und dein ganzes Leben verändert sich zu 100%. Ja, das Leben verändert sich, klar, du hast jetzt einfach auch einen Menschen, für den du zuständig bist, aber warum sollte sich dein Blick auf deine Karriere so stark verändern?
Ich wollte gerade sagen, weil dieses Schau mal, ja, das ist ein ganz banaler Satz, so wie geht's dir?
Genau.
Aber er löst so viel aus, weil dieses Schau mal, finde ich, suggeriert einem schon, du wirst ja nicht ernst genommen, dass du danach deine Karriereambitionen weiterverfolgen willst oder dort oder quasi die Pause nutzt und nahtlos anschließt. Das heißt, du musst, wenn du zurückkommst, egal wie du zurückkommst, Vollzeit, Teilzeit, geringfügig, dich erst einmal beweisen, ob du beide Sachen unter einen Hut bringen kannst.
Ja,
und das, muss ich sagen, ist eigentlich eine Frechheit.
Ja, ist eigentlich sexistisch.
Egal ob Mann oder Frau, weil ich glaube auch, dass es bei Männern, wenn sie, weil die Väterkarenz oder Papa-Monat ist ja auch noch immer sehr negativ
mich auch
behaftet.
Wirklich, ja, du hast recht. Ich erinnere mich auch noch tatsächlich, dass ich irritiert war, jetzt auch vom Freundes- und Bekanntenkreis, wenn mich Menschen angesprochen haben mit diesem Schau mal oder schau dir einfach einmal an, wie diese neue Situation ist, die du noch nicht kennst. Und ich habe wirklich sehr viele Negativmeldungen bekommen mit, ja, du wirst jetzt nicht sehr viel schlafen und ja, du wirst jetzt das und das nicht mehr können. Und also es war negativ behaftet. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Immer wenn man gesagt hat, ich bin nach einem Jahr wieder zurück oder ich plane das so oder so, da war im Unternehmen eine größere Offenheit. Also gerade von meinem Vorgesetzten, der hat gesagt, ja klar, bist du nach einem Jahr zurück. Der kennt mich aber auch gut, weißt du? Ja. Oder von der direkten Umgebung. Aber es war dann doch an anderen Stellen des Unternehmens, war es ganz klar so, wahrscheinlich auch die Interpretation, die kommt eh nicht zurück. Und es ist ja auch oft so, dass dann Frauen oder Eltern mit weniger Stunden zurückkommen oder gar nicht mehr zurückkommen. Dann auch dieses Bildungskarenzthema, also jetzt aus der Arbeitgeberperspektive. Ich war Geschäftsführerin vor ein paar Jahren. Ich habe schon auch diese Situationen erlebt. Und es ist auch vollkommen legitim, diese Entscheidungen zu treffen. Aber es ist dann doch oft so, dass man nicht hundertprozentig damit rechnen muss, dass eine Frau nach einem Jahr zurückkommt oder dass ein Elternteil nach einem Jahr zurückkommt.
Ja.
Und die Väterkarenz, also sind wir uns ehrlich, wir kennen alle die Studien, wir kennen alle die Zahlen. Es wird einfach nicht so genützt, wie es genützt werden könnte.
Ich mein, gut, ja, da haben wir gesagt,
es gibt aber auch
noch ein finanzielles Thema
oftmals,
wo
es gibt auch noch Hürden.
Pay Gap wären, das ist
genau.
anderes Thema, aber ja, also ich finde diese unterschwellige, oftmals gar nicht so gemeinte Botschaft, weil natürlich, es muss ja auch gehört werden, so auf die
oft
Art.
Oft auch von Vätern, sage ich ganz ehrlich. Ja. Also so, schau mal, wie das dann wird, weil unser Leben hat sich so stark verändert und klar, die binden sich mal mehr, mal weniger ein. Es ist, glaube ich, aber trotzdem auch so ein Thema, dass sie bei ihren Frauen, und das ist, glaube ich, in unserem Freundeskreis relativ stark, sehen, dass eben Vereinbarkeit noch ein Thema ist, mit dem die Frau zu kämpfen hat.
Ja, voll, aber um nochmal bei diesem Schaumal zu bleiben, was ich finde, ist eben, man muss sich dann beweisen, ja, und man wird natürlich, na schau mal, ob das eben dann geht mit der Pflegearbeit und so weiter, ja. Wenn ich mir überlege, ich habe ein großes berufliches Problem, wird niemand zu mir sagen, na schau mal, ja, sondern erwarten, dass ich das Problem löse.
Das stimmt.
Wenn man jetzt sagt, okay, man bekommt Nachwuchs, egal ob als Mutter oder Vater, und dann hört man dieses Schau mal, ist es so ein Absprechen einer Problemlösekompetenz, nicht, dass Kinder Probleme sind, aber einer Bewältigungskompetenz, wo ich mir denke, es ist einfach nur ein anderes Thema. Ja.
Und ich habe es auch nicht verstanden.
Finde ich es aber lustig, dass wenn man sich der Geburt nähert und da wirklich merkt, okay, keine Ahnung, wie wird das, tut das weh, sind das Schmerzen?
Redet einfach niemand drüber.
Ist im Gegensatz dazu die Reaktion, geh bitte, das haben so viele Frauen schon vor dir geschafft, das schaffst du locker. Ja. Das geht. Und sobald das Kind da ist, geht es nicht mehr?
Ja. Das heißt,
was?
Das heißt, wir wollen eigentlich, dass uns die Leute antworten, geh bitte, das haben schon so viele Frauen vor dir geschafft.
Ja.
Aber beim Karrierethema.
Ja, voll.
Oder?
Ja.
Wie geil wäre das doch?
Oder weiß ich nicht, wo sind die beruflichen Hebammen, die mich 8 Wochen nach Einstieg begleiten und mir sagen, hey, pass auf, du musst vielleicht das und das jetzt für die Deadline vorbereiten. Oder sonst irgendwas. Wo sind meine beruflichen Hebammen? Vielleicht brauche ich das eher als die Hebamme nach der Geburt. Ja?
Stimmt. Und da braucht es aber auch noch Vorbilder, die das so leben, die das auch vorleben. Und vielleicht können wir dafür Beispiele sein. Ich habe hochschwanger mit einer Freundin gesprochen, die das dritte Kind bekommen hat und mir gesagt hat, dass sie im Kreissaal noch ein Projekt für den Kunden fertiggestellt hat. Also Shoutout to Caro. Ich habe, glaube ich, auch einfach tolle Frauen in meinem Freundeskreis, die einfach ganz anders leben und ihr Leben gestalten. Und ich glaube, Selbstständigkeit bringt dich halt dann auch nochmal an ganz andere Grenzen, aber auch an positive und tolle Lösungen.
Voll.
Ich sage nicht, dass es hundertprozentig gesund ist, alles immer klar vereinbaren zu können, aber es ist auch einfach de facto das ganze Vereinbarkeitsthema so ein riesen abstrakter Batzen an Schwierigkeiten und sehr, abstrakt ist eigentlich das Wort, weil was ist denn Vereinbarkeit? Es ist einfach, kriegt die Frau hin. Oder? Das ist doch das Überthema. Wenn du das Wort Vereinbarkeit liest, dann da schnürt sich bei mir alles zusammen. Das ist einfach dieses, die Menschen schauen von außen zu, ob es diese Frau bewältigt. Und ich sage jetzt bewusst Frau, weil es ist einfach noch ein Frauenthema. Wenn du es aber ansprichst als ein Mensch lebt seine Karriere zu 100% oder möchte sein Leben mit gewissen Aspekten füllen und dazu gehört einfach auch, Karriere und Kinder in Einklang zu bringen. Und ich finde, für mich ist Vereinbarkeit noch ganz, ganz viel mehr. Nämlich Familie, Freunde, Gesundheit, Sport, Ausgleich, Party, Tanzen.
Ja, alles, weshalb wir...
Wellbeing, mal als Überbegriff.
Weshalb wir Double Duty Dialogues gegründet haben, weil wir sagen, es gibt nicht nur schwarz oder weiß oder diese zwei Rollen, sondern es gibt eine Facette an Rollen.
Genau. Und ich möchte gar nicht auf diese zwei Rollen reduziert werden, weil ich glaube, wir sind beides Menschen, die sehr viel
bunter sind. Es bedarf auch irgendwann einer Auseinandersetzung damit, was heißt Karriere überhaupt? Mhm. Ist Karriere zu machen Erfolg? Heißt Erfolg oder erfolgreich nur dann zu sein, wenn man als Mutter oder als Vater in eine Führungsrolle zurückkommt? Da muss man auch eher Mutter sagen, weil bei Vätern geht es ja offensichtlich. Aber wirklich zu sagen, ist es nur erfolgreich, wenn ich eine Führungskraft bin und Hilfe zu Hause habe und trotzdem Kinder habe und mich irgendwie zersprakel und nur 4 Stunden Schlaf, weil ich muss dann eher Sport machen. Was heißt Karriere machen überhaupt? Was bedeutet das? Und da bin ich wieder am Anfang, wo ich sage, auch wenn ich nicht im Beruf stehe, heißt das nicht, dass ich nicht erfolgreich bin. Und genau das kann genauso Karriere sein.
Was ist für uns eigentlich Erfolg? Also ich glaube, erfolgreich ist, wenn man selber sein Leben wählt, so wie man es leben will, oder?
Ja, also die Definition von glücklich sein, was heißt glücklich sein? Und dann ist auch der Begriff der Vereinbarkeit wieder ein ganz anderer, so wie du sagst. Ja, weil wenn ich das in eine andere Beziehung setze und sage, Glück ist für mich, weiß ich nicht, jeden Tag die beste Version meiner selbst zu sein, total. Ja, okay, dann bringe ich vielleicht eh alles gut unter. Ja. Muss ja nicht heißen. Also ich finde das sehr, sehr wichtig, dass du das ansprichst, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht diese zwei Dinge sind, nicht nur.
Also die beiden Themen, nämlich miteinander, sind eigentlich gerade die Themen, die mich am wenigsten stressen. Das, was mich am meisten stresst, ist, wie kriege ich meine ganzen Hobbys noch dazu unter, weißt du? Und natürlich ist ein Kind fordernd. Klar, ein Kind wacht auf mit 100% Tempo und will einfach 100% Aufmerksamkeit. Die Momente, also zum Beispiel ein wichtiges Telefonat, das plötzlich reinkommt, das ist ein Stressmoment. Ein kleines Lebewesen, dem du es noch nicht erklären kannst, braucht plötzlich deine hundertprozentige, ungeteilte Aufmerksamkeit. Klar, das ist Stress, aber wenn ich jetzt all diese Themen in meinem Leben sehe, dann ist dieses Thema, nämlich Kind und Karriere, nicht das, was mich am meisten stresst.
Ja, mehr auch nicht.
Das ist witzig. Aber
ich habe auch karrieretechnisch nicht so wirkliche Ambitionen, dass ich sage, ich lasse mich von meinem Weg nicht abbringen. Mhm. Weißt du, dass man sagt, man steuert auf jeden Fall auf eine Führungskarriere zu und will ein Team von 200 Leuten managen, dann bin ich wahrscheinlich auch...
Ah, ich schon. Nein, es muss auch nicht sein. Also, ja, wenn ich meine Perspektive sehe, dann bin ich auch mit einem 5-Personen-Team happy, wenn ich das mache, was ich machen will.
Genau, es geht ja gar nicht darum. Ich meine, wenn ich so ein klares Ziel
habe... Aber bring it on. Ja. Ich nehme auch 200. Es dauert vielleicht nur ein bisschen länger, alle kennenzulernen.
Ja, aber wenn ich so ein Ziel habe und es nicht erreiche... hat das nichts mit meiner Familie zu tun.
Ja, das stimmt.
Sondern dann liegt es vielleicht daran, dass ich was an mir ändern sollte oder an meinem Ziel was ändern sollte.
Aber weißt du, was mir jetzt damit gekommen ist, als du jetzt gesprochen hast, ist, dass die Zeit, die ich von meinem Kind weg bin, sinnvoller genutzt werden soll. Das ist für mich irgendwie eine neue Perspektive auf Arbeit. Also die Zeit von meinem Kind weg möchte ich mit mehr Wert füllen, damit es sich auszahlt, dass ich nicht zu Hause bin. Ist vielleicht auch ein bisschen ein verpacktes, schlechtes Gewissen. Oder ich merke einfach an den Tagen, an denen ich mir jetzt nicht so tolle Termine gelegt habe oder eben nicht so selbstbestimmt war, und mir eben, vielleicht jetzt nicht die leidenschaftlichsten Themen zugeflogen sind, dass ich dann merke, das finde ich schade. Das ist ein neues Arbeiten, finde ich. Gut, und man macht natürlich das, was notwendig ist an gewissen Tagen, aber ich merke, dass ich manchmal ein größeres Vermissen habe, wenn ich dann auch nicht so die Sinnhaftigkeit in meinem Tun sehe. Und es gibt auch solche Tage, wie überall.
Also darüber muss ich nachdenken, weil das sehe ich nicht so.
Echt?
Also das habe ich nicht.
Ja, aber wir haben auch wieder, wie gesagt, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einer Folge, ein anderes Verhältnis zum Arbeiten. Für dich ist Job.
Ja, und ich muss sagen, ich kann gut abschalten.
Ja.
Wenn ich mein Kind in den Kindergarten bringe, dann ist es dort. Und Punkt. Ja, dann
bei mir schon auch. Aber ich schaue dann zurück und mache so ein bisschen eine Skala.
Nein, ich nicht. Ich glaube, das kommt bei mir erst, wenn, ich meine, ich glaube, es würde mir auch schwerer fallen, wenn...
Ich habe geheult, als ich zur Straßenbahn gegangen bin, als ich den Lauser abgegeben habe am Anfang.
Es ist mir nicht ultra leicht gefallen, aber es ist...
Bye!
Ich habe die Eingewöhnung nicht gemacht, weil ich wieder arbeiten gegangen bin und hatte Gott sei Dank meinen Mann, der das übernommen hat, was ich gut fand. Aber würde es ihm schwer fallen, in den Kindergarten zu gehen, wäre es anders. Nachdem er sich nicht mal umdreht nach mir, denke ich mir, okay, cool.
Er ist happy. Er ist happy und du gehst erleichtert. Es macht so viel aus. Also ich glaube schon, dass das nochmal zehrender wäre, wenn dein Kind unglücklich wäre.
Also bei mir ist es eher so das Thema Delegieren, weil ich nicht glaube, dass sich andere, das haben wir ja auch schon mal besprochen, dass ich nicht glaube, dass sich andere Menschen so gut um mein Kind kümmern können wie ich.
Ja.
Und das stresst mich eher, aber das ist ein Abgeben, ein Loslassen können, auch wenn man abschalten kann.
Ja, das ist schon gut. Aber das hast du gut gelernt, finde ich, im letzten Jahr. Also diesen Prozess habe ich mitbekommen.
Ich glaube, ich habe einfach zu viel zu tun und keine Zeit, darüber nachzudenken.
Ja, das stimmt auch. Nein, aber das ist schon mal ein richtiges Thema. Aber wie verrückt ist es eigentlich, also wenn wir uns jetzt die Frage stellen, dass zwei Menschen, und ich akzeptiere jedes Familienmodell, aber gehen wir jetzt mal vom Klassischen aus, Frau und Mann bekommen ein Kind und bei einer Person ändert sich kaum etwas, außer dass sie vielleicht ein bisschen Kopfweh haben vom Babyweinen. Und bei der anderen Person ändert sich alles. Also irgendwie so im Sinne von, der muss eigentlich sogar fragen, ob er duschen gehen kann. Und das ist schon auch crazy. Also wenn man sich das jetzt auf die Karriere ummünzt, eine Person...
Von wem sprichst du?
Na, eine Person macht einfach seine Karriere weiter und unsere Partner sind da jetzt, glaube ich, nicht Ultramachos, aber es war, glaube ich, nie eine Frage, ob es andersrum wäre. Wir haben zwar über Karenzmodelle gesprochen, haben uns dann ganz bewusst eben dafür entschieden, dass ich ein Jahr in Karenz gehe, auch aus finanziellen Gründen, sagen wir ganz offen, aber da ist einfach eine Karriere, die ganz normal weiterläuft, ohne einen Hacker, ohne einen Sprung, ohne irgendwie einen Dämpfer. Und die andere Karriere muss diskutiert, muss verhandelt werden, muss unterbrochen werden, muss vielleicht auch anders fortgesetzt werden. Also das ist schon irgendwie verrückt.
Ja, spannendes Thema, weil, so wie du gesagt hast, ich ja im Headhunting-Bereich bin und mich immer mehr Frauen darauf ansprechen, wie man eine Karenz im Lebenslauf angibt. Und ich mich immer frage oder ich mir immer denke, was ist das für eine Frage? Ganz normal, ja, so wie man halt angibt, wann man in der Schule war. Ja. Ich meine, es steht in den meisten Lebensläufen drinnen, Karenz, ja. Aber allein, dass man sich das überlegt, weil es ja wie eine Pause im Lebenslauf wirkt, ja, was absolut
verrückt ist. Was ja gemütlich zu Hause.
Ja, das ist doch absurd, ja.
Und das habe ich noch nie bekommen, das Kommentar. Du hast mir mal erzählt, dass bei manchen Bewerbungsgesprächen das schon Thema wird, gell? Sollte es auch irgendwie nicht sein, offiziell? Ich weiß gar nicht, wie die Regelung ist.
Ob das Thema war, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, ich spreche das Thema offen an, ja, weil ich mir denke, ich kann vielleicht was lernen von der Person, die in Karenz war. Was hat sie sich davon mitgenommen? Wie hat die Person, wie wurde sie geprägt?
Ich glaube, so formuliert ist die Frage ja auch toll. Also das kann ja auch ein Asset sein für die Person, also die dir da gegenüber sitzt. Das ist auch eine Lebensphase. Ja, du fragst ja auch nach einem Sabbatical, was hast du gemacht und wie hat es dich geprägt und was hat es dir geholfen oder whatsoever?
Auch das ist aber negativ behaftet, das Sabbatical, weil es ist halt trotzdem wieder etwas, wo man nicht aktiv an Themen gearbeitet hat, so im klassischen leistungsorientierten Gedanken. Und auch das ist ja etwas, das wir...
Ich habe daneben meinen Bachelor geschrieben.
Aber auch das ist ja was,
so würde ich ein Sabbatical nutzen, obwohl Bachelor weiß ich noch nicht, aber das ist auch mal Bucketlist.
Aber das sind halt ganz grundlegende Fragen, was bedeutet Karriere, was bedeutet Vereinbarkeit, was muss man vereinbaren, was heißt glücklich sein, was heißt zufrieden sein, was heißt eine Auszeit nehmen, was heißt eine Lücke im Lebenslauf haben, das ist ja keine Lücke, ist ja nicht, dass man irgendwie rumsitzt. Und selbst die Menschen, die sagen, ich möchte mir ein Jahr Zeit nehmen zu reisen, selbst... Also auch die kommen extrem bereichert zurück,
total.
Weil das kulturell wahnsinnig öffnend ist. Ja, also man muss, nur weil es nicht dieser klassische Weg ist, und da sind wir wieder bei dem, wo du sagst, es braucht einfach verschiedene Lösungen.
Ja.
Nicht jeder Mensch, und das sieht man ja schon in der Schule, dass man sich denkt, nicht jedes Kind kann durch Frontalunterricht lernen.
Ja. Total. Ich glaube aber auch, dass man alles als Asset rüberbringen kann. Also ich glaube, dass schon sehr vieles Kommunikation ist. Oh Gott, jetzt bin ich wieder beim... klassischen Klischee, die Frauen müssten nur mehr verhandeln. Aber das sehe ich auch nicht so, weil ich bin eigentlich in der Vergangenheit öfter gegen Türen gerannt, wenn ich sehr hart verhandelt habe. Und du weißt, das ist so ein bisschen auch meine Leidenschaft oder ich mache es einfach gern. Ich habe mir nie ein Blatt vor den Mund genommen, aber im Grunde genommen glaube ich fast, dass es für Frauen, und da bin ich jetzt wieder stark im Klischee-Level, Nachteile bringen kann, wenn sie zu männlich verhandeln, also im Sinne von Gehaltsverhandlungen. Aha. Da ist ja oft das Thema, wir müssten nur richtig verhandeln, sehe ich nicht so. Mhm. Ich glaube, dass Frauen ihre eigene Stimme entwickeln müssen, nämlich ganz authentisch die eigene. Du kannst keine Schablone über eine Verhandlung legen. Klar gibt es Muster und Verhandlungsstrategien. Ich glaube aber einfach, dass man authentisch rüberbringen muss, warum man mehr verdient, warum man mehr haben möchte, warum man mehr erwartet. Das ist in den Gehaltsverhandlungen genauso wie in Arbeitsmustern, Arbeitsmodalitäten, flexiblen Arbeitszeiten. Ja. Und ich finde es dann halt noch mal drastischer, wenn man davon ausgeht, dass ja doch manche Menschen noch immer so dieses Klischee haben, zu hart verhandelnde Frauen sind eigentlich unsympathisch. Das ist dann eher so, die ist uns zu gefährlich, die wollen wir vielleicht doch lieber nicht dabei haben. Das habe ich auch schon erlebt. Also ich hatte eine sehr drastische Situation sogar, dass ich extrem in die Schranken gewiesen wurde. Da habe ich sehr hart verhandelt, nämlich für mich und mein Team, weil wir ein erfolgreiches Jahr hatten und ich einfach das Gefühl hatte, dass sie es verdient haben, mehr von diesem Kuchen zu bekommen. Und da war es eher so, hey, du bist noch nicht so lange dabei und klar sind das irgendwie Erfolge vom Team, aber das ist jetzt einmal wichtig, dass das Unternehmen das quasi so und so aufnimmt. Aber du, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe einfach in der Vergangenheit erlebt, dass harte Verhandlungen oder bewusste Verhandlungen, ich bin ja nicht hart, also bulldozermäßig, sondern du, das erwarte ich, das sind die Gründe und das ist wichtig, auch für die Motivation meines Teams. Und bin eigentlich auf die, also ich habe eigentlich die Erfahrungen gemacht, dass es, wenn ich für mich persönlich verhandelt habe, dass es öfter negativ rübergekommen ist. Mhm. Und wenn ich dann auch noch für ein Team, also mehr Geld verhandelt habe, dass es auch eher negativ war. Mhm. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, das ist eine sehr gute wirtschaftliche Entscheidung gewesen. Ich habe mich dann auch am Ende durchgesetzt mit einer gewissen, wir haben uns in der Mitte getroffen, yay, aber es war dann schon das Verhältnis bis zu einem gewissen Grad nicht zerrüttet, aber angespannt. Angespannt. Ja. Und sobald dann die nächste Forderung war, so jetzt kommt die schon wieder mit einer Forderung. Also das ist, es kommt nicht immer unbedingt positiv rüber, aber da versuchen wir mal irgendwie so ein bisschen, ja, eine Studienbasis vielleicht zu bekommen, ja, oder eine Umfrage. Vielleicht
also gibt's da was. Das ist auf jeden Fall das Thema Verhandlungskompetenz bei Frauen, Eltern, ist auf jeden Fall ein Thema, das wir nochmal aufgreifen werden. Da fallen mir auch mindestens zwei sehr gute Freundinnen ein, die das sehr, sehr gut machen, die wir, deren Expertise wir da auch gerne einholen und teilen, kommen aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Mhm. Aber was du mir noch gesagt hast, also auch das ist ein Thema, wo wir eine Community einfach aufbauen. Und ich glaube, zum Thema Community.
Jede Geschichte, die man sich gegenseitig erzählt, kann ja einer Frau helfen.
Ja,
auf jeden oder Fall. Kann einem Elternpaar helfen? Wie haben es die gelöst und welche vielleicht auch kreativere Ansätze sind gewählt worden?
Und zu diesem Thema wurden wir ja eingeladen, du wirst uns vertreten, weil ich das nicht, ja, so, nicht so mag.
Ich freue mich schon.
Aber wir haben ein Goodie, glaube ich, oder?
Das hätten wir jetzt fast vergessen. Wolltest. Ja, voll. Unsere erste Werbung. Werbung an. Wir sind eingeladen bei der Konferenz Erfolgsschwestern. Finde ich schon mal einen coolen Titel. Von einer lieben Freundin, der Valeria und der Astrid. Sie haben eine Konferenz in die Welt gerufen, die klar für Visibilität steht, für Frauen, die für gewisse Aspekte stehen in ihrem Leben, also Unternehmerinnen, Leaderinnen, Pionierinnen. Und die wollen sie auf die Bühne holen. Und das soll es um ganz coole Themen geben, nämlich unter anderem um Self-Care und wie man das sieht, dafür sind wir eingeladen und deswegen ist Double Duty Dialogues dort auch auf der Bühne und wir haben zwei Tickets, die wir verlosen können. Es findet am 23. Mai in der Urania in Wien statt. Ich würde auch sagen, es ist jeder eingeladen, der vielleicht auch nicht in Wien wohnt, ist ja auch ein cooler, ja, Ausflug in die Hauptstadt oder in die andere Stadt. Wir versuchen ja auch Deutsche und Schweizer oder alle deutschsprachigen Personen Wien auf der ganzen Welt zu erreichen.
Das wolltest Wiener, du eigentlich sagen.
Der Wiener Tourismusverband kann auch outreachen, wenn er möchte. Nein, aber es sind wirklich ganz, ganz tolle Frauen da. Also es gibt unterschiedliche Keynotes von den Gründerinnen dieser Konferenz selber, von, also eine Ministerin kommt auch. Es geht um das New Way of Leading. Es geht um Find Your Meaningful Contribution. Es ist eben auch More Than Leading, Self-Care, da sind wir eingeladen. Also wirklich eine Bandbreite an Themen und es ist eher Führungsthema. Wie können Frauen auch führen. Also das ist so ein bisschen der Aufhänger.
Ja, das und ist ein schöner wir verlosen. Gedanke, einfach Wissen zu teilen und irgendwie Brücken zu bauen und eine neue Community ins Leben zu rufen.
Voll. Und wie kann man gewinnen? Wir geben unseren Instagram-Account in unsere Shownotes. Da klickt ihr bitte rein. Dann geht ihr auf unser aktuelles Reel, wo wir diese Folge bewerben und schreibt uns einen Kommentar darunter.
Und nachdem es zwei Tickets sind, am besten auch jemanden erwähnen, den ihr mitnehmen wollt.
Viel Erfolg! Genau. Und Werbung Ende. Ich würde jetzt ganz gerne abschließend die Frage stellen, wie geht Karriereplanung mit Kids optimal? Und wie würdest du das bei der Headhunting-Perspektive integriert wissen wollen? Also wenn du jetzt sagst, okay, es ist im CV integriert, die Leute haben das cool beschrieben, warum sie das als Mehrwert sehen, als Asset vielleicht sogar angeben. Wie würdest du dann vielleicht einer Freundin, der du rätst, dich irgendwo zu bewerben, das ganze Thema Karriere und Kids mitgeben? Wie soll das kommuniziert werden?
Ich glaube, es ist schwierig, da den einen richtigen Weg zu finden, so wie immer, weil das muss natürlich auf die Persönlichkeit passen und zur Lebenssituation passen. Mhm. Ja. Ich bin immer generell ein Fan, Dinge offen anzusprechen, weil gerade bei diesem Thema Karriereplanung und Familie bringt es, glaube ich, nichts, Visionen und Luftschlösser zu bauen, die dann nicht zu halten sind, weil am Ende des Tages wird es ja einem selber zur Last fallen. Mhm. Und daher würde ich einfach sagen, das offen anzusprechen. Wer das nicht nehmen kann, ja, dass man das offen anspricht und sagt, ich bin bereit und ich möchte Karriere machen, aber ich muss halt dann auch mal weg, mitten am Nachmittag, wenn der Kindergarten anruft, ja, habe aber die Bereitschaft, dann weiterzuarbeiten. Natürlich geht das dann vielleicht nicht, wenn da der wichtigste Kunde sitzt, der gerade angereist ist, ja. Aber einfach offen zu sein, und wenn das die Person gegenüber nicht versteht, dann würde ich mich fragen, ob das die richtige Kultur ist in dem Unternehmen, in dem ich arbeiten möchte.
Das verstehe ich, ja. Bei mir ist wieder das andere Extrem, das sage ich auch ganz offen. Ich rede selten über mein Kind in der Arbeit.
Selten.
Ich sagen, würde ich mich jetzt wo bewerben, würde ich es, glaube ich, nicht im Lebenslauf angeben.
Was?
Die Karenz.
Ja.
Ich hätte dann einfach durchgehend diese Position, die ich jetzt gerade einnehme. Vielleicht würde ich in der Klammer mit Karenz oder mit Maternal Leave oder so angeben. Aber ich würde jetzt nicht so, ich weiß nicht, den Fokus darauf legen. Ich glaube auch, dass es in meiner Karriereplanung gar nicht so den Stellenwert hat.
Ja, ich meine, ja, ich würde sagen,
also ich hoffe, dass ich auch noch lange in diesem Unternehmen bin und da auch andere Erfolge präsentieren kann, über die ich dann...
Ja, aber es ist ein Unterschied, ob du sagst, du bist 3 Monate nicht da oder du bist ein Jahr nicht da.
Ja, das stimmt
auch. Ein Jahr nicht da sein ist ein Unterschied, und das merkt man, das ist schon wirklich weg sein aus dem Job. Also nicht angeben würde ich es nicht, man muss es jetzt nicht so präsent angeben. Das ist auch eine Persönlichkeitssache, und ich denke mir... Ja, warum nicht? Ja, man muss sich ja eben, wie gesagt, nicht dafür schämen, dass
man in
Karenz
war. Nein, gar nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt...
Ja, auf jeden Fall, klar. Aber wenn wir schon beim Schlusswort sind, bitte trotzdem angeben, wenn man länger vom Beruf nicht da ist, weil auch das Sabbatical zum Beispiel würde man ja angeben.
Stimmt auch, ja.
Weil du einfach nicht
weißt. du ermahnst mich jetzt so, also Fiji muss es schon angeben. Ich hätte es auch angegeben, aber wie gesagt, nicht so präsent.
Ja, das ist ja egal. Ja. Ja. Aber stell dir mal vor, du stellst jemanden ein und fragst, na okay, sie haben dieses Projekt geleitet, das dürfte ja sehr lange gedauert haben, wie ging es denn da mit der Implementierung der Lösungsvorschläge weiter? Und du sagst, weiß nicht, war nicht da. Was heißt, sie war nicht da? Und dann musst du dieses Thema unangenehm aufrollen.
Ja, das stimmt.
Und hinterlässt einen unangenehmen Eindruck.
Ja.
Als ob es etwas wäre, das man verstecken muss, was ja nicht so ist. Und da, deswegen habe ich vorher gesagt, ich glaube, mit Offenheit kann man wirklich alles gut argumentieren und erklären. Und selbst wenn das keinen Stellenwert hat. Ja. Ich finde es dann halt auch immer witzig, weil du gesagt hast, du sprichst nicht so viel über dein Kind, ich auch nicht. Und das ist ein bisschen für mich so vergleichbar.
Ich glaube, ich genieße auch die Zeit, in der ich dann nur diese Rolle habe. Weißt du, wie
ich meine? Aber das ist, finde ich, vergleichbar mit den Themen. Jeder oder viele Leute haben so persönliche Bilder am Schreibtisch und kein Mensch fragt, wer das ist,
wo
das gemacht wurde. Das ist so ein Thema, das immer mitschwingt. Man weiß, wer hat Kinder, wer ist verheiratet, da war vielleicht da ein einschneidendes Erlebnis, aber man redet nicht über die persönlichen Dinge. Ist auch ein Persönlichkeits- oder Arbeitskontext kulturelles Thema, das vielleicht auch geändert gehört. Ja, warum
darf kann ich das
meine
nicht
Persönlichkeit nicht mitbringen?
Ja, genau. Aber man fragt mich jetzt auch nicht nach meinem Mann ständig, weißt du? So, das ist auch...
Über den rede ich schon viel.
Das ist so
viel aufzuarbeiten.
ich glaube, es ist einfach wichtig zu sagen, das gebe ich jetzt preis von meiner Persönlichkeit und das nehme ich mit oder das nehme ich nicht mit.
Wobei, lustig, dass du das sagst. Heute hatte ich ein Meeting mit meinen Kollegen aus Japan. Wir sind ein internationales Büro und unserem Kunden. Und ja, dann haben wir so geredet, ja, wie war Ostern, bla bla bla. Und ich habe ganz offen gesagt, mein Sohn war 2 Tage krank und ich habe dieses Survival-Training erfolgreich abgeschlossen.
Das ist süß.
Und es haben alle witzig gefunden und jeder hat sich irgendwie abgeholt gefühlt, weil plötzlich habe ich erfahren, dass die andere 2 Kinder hat. Ja, und sagt,
süß.
Okay. Und hat erzählt von der Situation, dass ihre Kinder 4 Tage nur Schokolade gegessen haben und dass das für sie und ihren Mann extrem anstrengend war, weil die erst um 10, 11 ins Bett gegangen sind. Ja,
cool.
Und das hat wiederum so eine Bindung geschaffen.
Ja, jeder hat von seinem Survival-Training erzählt.
Voll.
Ja,
und
schön.
Das über Kulturen hinweg, zu denen man vielleicht sonst keinen Zugang hat. Und Kinder sind ja irgendwie doch eine Verbindung.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon erfahren. will ich gar nicht.
Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt ja abbrechen, sonst
oute ich mich als die voll Kinderhasserin. Stimmt überhaupt nicht. Nein, stimmt überhaupt nicht. Aber ich denke mir dann oft so, ja, in mancherlei Hinsicht habe ich dann nicht so Lust auf diesen Smalltalk. Ich denke mir auch oft, es schwächt einen in gewissen Situationen.
Ja, interessant, wir haben noch aufarbeitet.
Ja. Danke, oh Gott, die Psychologin kommt wieder durch. Die letzten zwei Folgen sind tiefenpsychologisch. Boah, unsere Session ist schon eine Stunde lang heute.
Ja, okay, Abbruch,
bye. SOS, SOS. Okay, also machen wir ein kurzes Wrap-up. Was war uns jetzt wichtig in der Folge? Also,
das fragst du mich jetzt?
Ja, also gut, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt für ein Kind. Das ist mal.
Das hat niemand erwähnt.
Ja, das ist. Ich wollte jetzt kurz aufgreifen. Aber ja, lange Rede, kurzer Wrap Sinn. Wrap-up. Was ist denn dein Wrap-up? Mach mal du schneller. Fass mal du eine Stunde zusammen.
Naja, was ich mir jetzt wirklich mitgenommen habe, ist, egal wie man Erfolg, Vereinbarkeit definiert, solange man damit zufrieden ist und zu sich selber steht und für sich persönlich den richtigen Weg gefunden hat, ist es vollkommen egal, was Karriere bedeutet oder wie es definiert wird, was Leistung heißt und was die Gesellschaft von uns erwartet.
Mhm. Und es geht zwar noch voll oft um Klischees, aber ich glaube, man kann sie auch durchbrechen, einfach indem man so ist, wie man ist. Und jede Person hat das Recht dazu, eine eigene Lösung zu finden für seine persönliche Lebenssituation.
Genau, deshalb gibt es uns.
Hört rein.
Und von diesen Karrierethemen oder diesen Vereinbarkeits- und Nicht-Vereinbarkeitsthemen kommt auf jeden Fall noch ganz viel.
Ganz viel. Live und hier aufs Ohr. Gute Nacht! Also wir sind... Wir gehen jetzt schlafen, weil wir haben mal eine Abendsession. Also, ciao ihr Lieben.
Bis dann.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues. Oh.